Es ist total genial, in diese neue Predigtserie zu starten mit euch. Ich fühle mich wie eine Cola-Dose, die geschüttelt ist und die bereit ist zu explodieren. Ich habe in den letzten Wochen so viele verschiedene Kommentare und Bücher und Podcasts zu diesem Thema gehört. Und es gab kaum eine Predigtserie, auf die ich mich so sehr gefreut habe, die zu predigen, wie diese Predigtserie, in die wir jetzt starten. Und eine Sache, die mir jetzt schon klar ist, dass ich nicht alle Punkte und alle Facetten und alle Fragen beantworten kann. Am liebsten würde ich es machen, aber dann würde diese Serie bis mindestens Dezember laufen. Und eine große Herausforderung der Predigtplanung ist immer, Themenschwerpunkte festzusetzen, worüber man spricht und was man vielleicht weglässt aufgrund von Zeitmangel. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, euch weiteres Material anzuschauen, wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet. Wir werden ein Newsletter nächste Woche rumschicken mit mehr Material, Buchempfehlungen und sonstige Sachen. Und heute starten wir in unsere Predigtserie über das Buch der Offenbarung. Mein Fokus in diesem ersten Teil der Serie ist, dass ich mit euch über die Herangehensweise sprechen werde. Aus welcher Perspektive und wie sollten wir uns dem Buch der Offenbarung nähern? Vor einigen Jahren war ich das erste Mal in einer Kletterhalle und der Kletterlehrer gab einige Anweisungen. Erstmal, wie die Sicherung festzumachen ist und wenn wir hochklettern, welche Route zu nehmen ist. Und wenn wir nicht mehr können, dann einfach fallen lassen, nicht festhalten, weil wir werden gesichert. Und genauso diese Erklärung, wie wir sie brauchen, wenn wir etwas tun, was wir bisher noch nicht gemacht haben, genauso ist es bei dem Buch der Offenbarung. Wir brauchen eine klare Einweisung, bevor wir uns dem Buch richtig annähern können. Und das ist mein Ziel heute mit dieser Predigt. Ich bin sozusagen euer Kletterguide, der euch vorbereiten möchte, weil die Offenbarung über Dinge spricht wie ein Biest, ein Drache und all diese Dinge, die uns Angst machen können. Und genau das ist der Grund, warum viele noch nie das Buch der Offenbarung gelesen haben oder sehr zurückhaltend sind, wenn es um das Buch der Offenbarung geht. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber ich bin in einem christlichen Umfeld aufgewachsen, wo die Leute sehr stark sich mit dem Thema Endzeit auseinandergesetzt haben. Mir wurde beigebracht, Jesus kommt bald wieder und es gab so gruselige Bücher mit dem Titel Die sieben letzten Jahre oder die Filmserie Das Finale. Und das hat bei mir Angst geweckt, denn es ging immer wieder darum, dass der Antichrist die Christen jagt und quält. Und es war einfach furchtbar. Und deswegen habe ich mich nicht wirklich getraut, das Buch der Offenbarung zu lesen. Oder für dich ist das Buch der Offenbarung dieses verrückte Buch von Onkel Johannes, der das Buch geschrieben hat, als er zu viel Zeit in einer dunklen Höhle verbracht hatte und herauskam die Offenbarung. Du denkst dir, das ist total verwirrend. Ich check's einfach nicht. Warum ist dieses Buch Teil der Bibel? Aber ich glaube, dass die Bibel nicht nur die Kirche, nicht nur unsere Kirche, sondern die lokale Kirche weltweit, das Buch der Offenbarung braucht. Denn es ist nicht nur die Vorhersage über eine weit entfernte Zukunft, sondern es ist ein Buch für uns gerade jetzt und hier. Ich würde nicht über dieses Buch sprechen, wenn ich nicht den Eindruck hätte, dass es eine starke Relevanz für uns heute hätte. Und nur um es klar zu sagen, meine Motivation ist nicht wegen irgendwelcher Prophezeiungen über eine neue Pandemie oder Krieg oder sonstige geopolitische Entwicklungen. Nein, ich glaube, die Kirche zu jeder Zeit braucht ein Verständnis von dem Buch der Offenbarung. Und das möchte ich euch mit dieser Serie zeigen. Gottes Wort ist wie Jesus, nämlich dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Wenn das Buch der Offenbarung eine Bedeutung für Apostel Johannes hatte und wenn es eine Bedeutung für die ersten Christen hatte, dann hat es auch eine Bedeutung für uns heute. Und ich möchte uns eine Grundlage geben für unsere Herangehensweise über die nächsten Wochen. Interessant ist, dass viele, die das Buch lesen, den Anfang skippen und direkt zu den verwirrenden Kapiteln kommen. Aber ich möchte mit euch ganz vorne anfangen, denn das ist die Grundlage für den Rest des Buches. Ich habe drei Punkte für heute mitgebracht. Mein erster Punkt ist, das Buch der Offenbarung ist zur gleichen Zeit eine Prophezeiung und ein Brief. Wenn du schon einmal das Buch der Offenbarung gelesen hast, dann hast du bestimmt den Eindruck gehabt, dass es eine Prophezeiung ist, also eine Vorhersage, was in der Zukunft passiert. Und sehr oft setzen wir uns genau mit dieser Perspektive an dieses Buch. Mit Grafiken, Zahlenstrahl und Bildern von Dingen und Ereignissen unserer Weltgeschichte, auf die es vielleicht passen könnte. Für einige ist das der Grund, warum du das Buch der Offenbarung überhaupt nicht magst. Für andere ist das der Grund, warum ihr das Buch der Offenbarung liebt. Denn wir kommen alle mit einer anderen Perspektive, mit einer anderen Herangehensweise auf dieses Buch zu. Und nur, um mich klar auszudrücken, ja, das Buch der Offenbarung gibt uns ein Bild von Dingen, die passieren werden. Johannes macht es sehr klar, ganz am Anfang. Offenbarung 1, Vers 1. Dies ist eine Offenbarung von Jesus Christus, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Dienern die Ereignisse, die in Kürze eintreten, bekannt zu machen. Also es geht um die Zukunft, aber es ist mehr als nur ein Bild von der Zukunft. Es ist auch ein Brief an die Gemeinden der damaligen Zeit. Johannes schreibt einen Brief an eine bestimmte Zielgruppe, bestimmte Menschen zu einer bestimmten Zeit, an einen bestimmten Ort. 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Es werden 7 Gemeinden genannt in dem Buch der Offenbarung, an die das Buch geschrieben wurde. Wir finden das in Offenbarung 4, Vers 4. Dieser Brief stammt von Johannes und richtet sich an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, dem, der ist, der immer war und der noch kommen wird, von den 7 Geistern vor seinem Thron. Wir unterschreiben einen Brief heute immer am Ende. Zur damaligen Zeit unterschrieb man einen Brief am Anfang. Und er nennt sich, Johannes nennt sich einfach hier Johannes, denn er kennt die Leute in der Gemeinde und die Leute kennen ihn. Es ist keine unbekannte Personengruppe, zu denen er schreibt. Und wenn er von der Provinz Asien schreibt, dann ist es nicht der heutige Kontinent Asien, sondern es geht um die römische Provinz Asien, die sich im heutigen westlichen Teil der Türkei befand. Und er schreibt diesen 7 Gemeinden. Es waren reale Gemeinden, nicht ausgedachte Gemeinden. Wenn du noch heute in diesen Teil der Türkei reist, dann kannst du diese alten Städte immer noch besuchen. Wenn wir also das Buch der Offenbarung lesen, müssen wir uns bewusst machen, dass Johannes nicht an eine namenlose, gesichtslose Kirche der Zukunft schreibt, voller Menschen, die er nie getroffen hatte. Nein, er schreibt zu Tobias und zu Linda und zu Becky und Sebastian und Achim und Miri. Das waren Freunde von ihnen, Kirchen, die er schon besucht hatte. Also schreibt er an Personen, die echte Herausforderungen hatte, in konkreten Situationen, Umständen waren. Diese Gemeinden in der damaligen Zeit hatten mit Verfolgung zu tun, denn Johannes schreibt diesen Brief in der Zeit, wo der Kaiser Domitian herrschte. Neben Kaiser Nero, einer der brutalsten Herrscher der damaligen Zeit. Nero hatte die Stadt Rom in Brand gesetzt und den Christen die Schuld in die Schuhe geschoben. Die Christen waren also nicht wirklich angesehen, besonders bei den Römern. Domitians Ziel war, das römische Reich wieder mächtig zu machen, den römischen Kult wieder aufzubauen, die Wirtschaft zu stärken und Hashtag Make Rome Great Again. Sein Ziel war es, dass der Kaiser wieder angebetet wird. Er bestand auf die Anbetung des Kaisers, also seiner Person. Die Menschen sollten ihn Herrn und Gott nennen und anbeten. Und je nachdem, in welcher Provinz der damaligen Zeit du lebtest und du vor einem römischen Gouverneur treten musstest, musste man sich verbeugen und bekennen, Cäsar ist Herr. Daher kann man das Bekenntnis der damaligen Christen gut verstehen, die es umdreht und sagt, nein, 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 das ist nicht unser Bekenntnis. Unser Bekenntnis ist, Jesus ist Herr. Aber der Kaiser bestand darauf, dass er als Gott angebetet wird und niemand sonst. Und stell dir mal vor, du würdest in der damaligen Zeit leben, im ersten Jahrhundert, in einer Kirche dort, an die Johannes schreibt. Und dein Bruder, deine Schwester, dein Freund oder dein Ehepartner, dein Sohn, deine Tochter steht vor Gericht und wird herausgefordert, Christus und seinen Glauben abzuschwören und seine Treue und Anbetung dem Kaiser zu widmen. Das war die Realität, in der Johannes dieses Buch schrieb. Und das ist auch der Grund, warum es so wichtig ist, dass wir das Buch nicht nur als Prophezeiung für die Zukunft nehmen, sondern auch als einen Brief an bestimmte Gemeinden lesen. Ja, es ist ein Bild der Zukunft. Aber wenn es nur ein Bild der Zukunft wäre, wenn es nur um eine weit entfernte Zukunft gehen würde, um Technologien, die es damals noch gar nicht gab, die er versuchte zu umschreiben, die für ihn damals noch keinen Sinn machte, wenn das die einzige Sichtweise für dieses Buch wäre, was hätte es dann für eine Bedeutung gehabt für die Menschen und die Gemeinden, an die er dieses Buch geschrieben hatte? Stellt euch vor, du leidest unter Verfolgung. Dein Sohn wurde schon ins Gefängnis geworfen, weil er seinen Glauben nicht leugnete. Du stehst nächste Woche vor Gericht und sollst deinen Glauben abschwören. Du leidest Verfolgung. Der Brief, den Johannes dir und deiner Gemeinde schreibt, enthält ein paar Kapitel über dich und der Rest ist an wen auch immer und für was auch immer gerichtet. Etwas, das vielleicht erst in 2000 Jahren Sinn macht. Denk nur einmal, wie arrogant und eingebildet das eigentlich wäre. Wir, die wir 2024 leben, sind die Einzigen, die die wahre Bedeutung dieses Buches verstehen können. Auch die Christen im Nazi-Deutschland, die Hitler als den Antichristen sahen, konnten es auch nicht wirklich verstehen. Nur wir, die wir wirklich in der Endzeit leben, haben die wahre Erkenntnis und die Eingebung. Das ist doch theologischer Egoismus und Narzissmus. Ja, wir leben in der Endzeit. Aber genauso lebte Johannes und die ersten Christen in der Endzeit. Deswegen sagt Jesus, ich komme bald. Und die Ereignisse werden in Kürze eintreten. Mit anderen Worten, seit der Auferstehung von Jesus wissen wir, Jesus kommt bald wieder. Die Herausforderung ist nur, niemand weiß wann genau. Unsere Einstellung und Aufgabe als Nachfolger von Jesus ist, dass wir jeden Tag so leben sollten, als ob Jesus heute wiederkommt. Johannes schreibt also über die Zukunft, aber auch über die Gegenwart. Aber hier entsteht bei vielen das Problem, wenn wir das Buch der Offenbarung nur dahin deuten, dass es um Mikrochip-Implantate und Impfstoffe und künstliche Intelligenz und Enttarnung des Antichristen und geopolitische Deutung geht, dann halten wir die Wahrheiten dieses Buches einfach nur vor unserem eigentlichen Leben fern. Wenn du aber diese Herangehensweise liebst, dann möchte ich dir sagen, du machst vielen Christen damit Angst und du enthältst ihnen den Segen vor, der eigentlich in diesem Buch steckt. Und ganz ehrlich, wenn es passiert, dann passiert es. Wenn es eine nächste Pandemie gibt, dann wird es sie geben. Wenn es einen weiteren Weltkrieg gibt, dann wird es einen weiteren Weltkrieg geben. Ich kann es nicht stoppen und ich kann es nicht kontrollieren. Aber wenn dieses Buch wirklich ein Brief ist, der zwar nicht an mich, aber für mich geschrieben wurde. Denn Offenbarung ist ein Buch geschrieben an bestimmte Gemeinden und Personen der damaligen Zeit. Denn hier steht nicht in Offenbarung 4, Vers 4, dieser Brief stammt von Johannes und richtet sich an die 7 Gemeinden im 21. Jahrhundert in Deutschland. Er schreibt vor 2000 Jahren an Gemeinden der damaligen Zeit. Dieses Buch ist also nicht an uns, aber es ist für uns geschrieben. Das ist die Realität, wie wir die ganze Bibel lesen sollten. Dass Gott durch den Heiligen Geist die Schreiber inspirierte, Worte an die Menschen der damaligen Zeit zu schreiben. Und mit dem Blick durch Raum und Zeit, weil Gottes Wort Gültigkeit hat für die Ewigkeit. Also, was sie in der damaligen Zeit schrieben, hatte Bedeutung damals und hat bis heute seinen Wert auch für uns nicht verloren. Denn es ist Gottes Wort. Gottes Wort ist nie außer Mode. Es ist ein festes Fundament für unser Leben. Es ist immer wahr und es fordert uns heraus, es anzuwenden und umzusetzen. Wenn dieses Buch, das Buch der Offenbarung, Gottes Wort ist, dann können wir es nicht einfach nur für die Zukunft deuten. Denn wenn wir es nur für die Zukunft deuten, halten wir die Worte und die Wahrheiten von unserem eigentlichen Leben fern. Und es wird nicht unseren Montag bis Freitag verändern. Es wird dann einfach nur eine akademische Übung, es wird eine Art Hobby, die neuesten Deutungen für die Zukunft vorherzusagen. Aber das sollte nicht unsere Herangehensweise sein. Und das Zweite ist das Folgende, und es ist eigentlich die Schlussfolgerung von dem ersten Punkt. Wir nähern uns der Offenbarung, um den Wahrheiten zu gehorchen. Es ist ein Buch mit Wahrheiten, denen wir folgen sollten. Lass uns Offenbarung 1, Vers 3 anschauen. Glücklich ist, wer die prophetischen Worte dieses Buches anderen vorliest. Und glücklich sind alle, die sie hören und danach handeln. Es gibt kein anderes Buch in der Bibel, das mit so einem Segensversprechen startet. Nur das Buch der Offenbarung, ein Segensversprechen nur beim Vorlesen. Interessant ist auch das Setting. Wir haben einen, der vorliest und viele, die zuhören. Was ist das wohl für ein Kontext gewesen? An was denkt man sofort? Ich denke sofort an einen Gottesdienst. Also das, was wir gerade feiern. Johannes sagt also, es gibt einen Segen, wenn wir dieses Buch in Gemeinschaft zusammen lesen. Ich würde also mal die steile These anstellen, dass viele Christen eine ausgewogene geistliche Ernährung fehlt, weil sie sich nicht mit dem Buch der Offenbarung auseinandersetzen. Vielleicht sagst du, ich kenne den Rest der Geschichte, ich liebe die Evangelien, ich liebe die Psalmen und die Sprüche, kenne Briefe im Neuen Testament, aber Offenbarung, davon halte ich mich lieber fern. Das macht für mich keinen Sinn. Aber wir verpassen einen Segen für unser Leben, was Gott in und durch unser Leben tun möchte, wenn wir dieses Buch nicht lesen und nicht danach handeln. Denn dieses Buch möchte deinen Glauben stärken, dich stärken, zu stehen, auch im Angesicht von Stürmen des Lebens, im Glauben zu stehen, auch in schwierigen Umständen zu stehen. Das Buch der Offenbarung hat Antworten für dich. Aber so viele Christen sind eher geistlich schwach und unsicher. Wir machen uns Sorgen um die Zukunft, wenn wir die Nachrichten lesen oder hören, weil wir den Segen der Offenbarung noch nicht empfangen haben. Johannes sagt, glücklich ist, wer die prophetischen Worte dieses Buches anderen vorliest, und glücklich sind alle, die sie hören. Aber er bleibt dort nicht stehen. Er geht weiter, und glücklich sind alle, die sie hören und danach handeln. Was bedeutet danach handeln? Es bedeutet gehorchen, es bedeutet befolgen. Und das hört sich vielleicht einfach an, aber die Bedeutung ist immens. Lass mal diesen Gedanken kurz sacken. Denn wenn du ihn wirklich verstehst, dann wird das deine ganze Perspektive von dem Buch der Offenbarung verändern. Denk mal drüber nach. Aufgrund dieser Serie bist du inspiriert und ermutigt, einmal selbst das Buch der Offenbarung zu lesen und zu studieren. Du sagst, hey, ich nehme mir eine Auszeit, ich miete mir einen schönen Bungalow in Holland, setze mich auf die Couch vor dem Kamin, und du möchtest anfangen, das Buch der Offenbarung einmal komplett durchzulesen und zu studieren, dir richtig Zeit zu nehmen. Aber bevor du anfängst, betest du, weil beten ist immer eine gute Idee. Also schließt du die Augen und sagst, Herr, hilf mir, Pünktchen, Pünktchen. Welche Worte würdest du einsetzen? Herr, hilf mir, Pünktchen, Pünktchen. Welche Worte würdest du da einsetzen, bevor du das Buch der Offenbarung anfängst zu lesen? Viele würden sagen, Herr, hilf mir, das Buch der Offenbarung zu verstehen. Genau, verstehen, bitte hilf mir, das Buch zu verstehen, aber darauf liegt nicht die Segensverheißung. Johannes hat nicht am Anfang geschrieben, glücklich sind alle, die diese Worte hören und verstehen und die Geheimnisse entschlüsseln, die darin versteckt sind. Das sagt er nicht, sondern glücklich sind alle, die sie hören und danach handeln. Wer es liest und den Wahrheiten gehorcht, wer es befolgt, was darin steht. Also sollte unser Gebet eigentlich sein, Herr, hilf mir, dem Buch der Offenbarung zu gehorchen. Warum ist dieser Punkt so wichtig? Weil es Wahrheiten aus diesem Buch gibt, die Johannes in dein Leben hineinbringen möchte. Jakobus 1 sagt uns, wir sollen nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes sein. Also gehorsam gegenüber dem sein, was wir gelesen haben. Genauso gibt uns Johannes in Offenbarung die Ermutigung, lass die Wahrheiten dieses Buches dein Leben verändern. Also wie sollte unsere Herangehensweise sein an das Buch der Offenbarung? Wir sollten uns nicht unseren Indiana-Jones-Hut aufsetzen. Wir brauchen kein Dekodiergerät, um all die Geheimnisse und verborgenen Wörter und Sätze zu entschlüsseln. Wir werden auch nicht die Tageszeitung nehmen und sie neben die Offenbarung legen, um herauszufinden, was wozu Bezug hat. Wo finde ich die Voraussage, ob Russland den nächsten Weltkrieg anfängt? Ist Putin oder Trump der nächste Antichrist? Welches Hightech-Produkt konnte Johannes damals wohl beschrieben haben? Wenn wir so rangehen, dass wir unsere Umstände und Nachrichten in die Offenbarung hineinlesen, dann halten wir die Wahrheiten dieses Buches von unserem Leben fern. Sondern wir sollten etwas aus dem Buch herausholen, nämlich Wahrheiten der Bibel, die unser Leben und unseren Glauben stärken, um in einer Welt zu stehen, deren Wertesystem sich stark von den christlichen Glauben entfernt hat. Wir sollten dem Buch der Offenbarung gehorchen. Es gibt verschiedene Erwartungen und Hoffnungen, wenn man so eine Serie startet. Und ich möchte nicht respektlos klingen, aber ich werde nicht über Technologieentwicklung sprechen oder Vorhersagen über die Zukunft machen, zu zukünftigen Weltkriegen. Ich werde nicht darüber sprechen, welches Land mit welchem Namen in Verbindung gebracht werden könnte oder welches Land wen als nächstes angreift oder den Antichristen intern. Aber eine Sache werde ich sagen, von der ich absolut überzeugt bin, von der ich sicher bin, und zwar, wann Jesus wiederkommt. Wollt ihr wissen, wann Jesus wiederkommt? Bald. Davon bin ich überzeugt. Alles andere sind Vermutungen, Voraussagen. Aber das Problem dabei ist, dass Vermutungen, Voraussagen die Wahrheiten der Offenbarung aus unserem Leben fernhalten. Gehorsam bringt es in unser Herz und in unser Leben. Unser Ziel ist also, den Worten der Offenbarung zu gehorchen. Und hier ist mein letzter Punkt, Nummer 3, und der ist vielleicht der wichtigste von allen. Es ist eine Liebesgeschichte und keine Horrorgeschichte. Das Buch der Offenbarung ist eine Liebesgeschichte, die unsere Perspektive neu formen möchte, unsere Entschlossenheit stärken möchte und uns zur Anbetung Gottes führen möchte. Lass uns zurückgehen in das erste Jahrhundert, in dem Johannes dieses Buch schreibt. Und es ist fast wie ein Roman geschrieben. Man könnte es vergleichen mit einem Roman wie C.S. Lewis oder Tolkiens Herr der Ringe. Und ich glaube, Johannes hat es bewusst so gemacht, um Bilder und Charaktere aus dem Alten Testament gebraucht, um eine Geschichte zu erzählen für uns. Wenn du Herr der Ringe oder Narnia liest, dann denkst du auch nicht, hey, was für Müll schreibt der denn da? Tiere können gar nicht reden. Stimmt, deswegen ist es eine Geschichte. Und Johannes schreibt eine Geschichte. Und du bist eingeladen, dich in dieser Geschichte wiederzufinden. Deswegen möchte ich dich zum Abschluss dieser Predigt in diese Geschichte mit einladen. Stell dir vor, du lebst in einer der Gemeinden im ersten Jahrhundert, zu denen Johannes schreibt. Diese Christen werden verfolgt vom Staat. Sie stehen tagtäglich dem Tod gegenüber. Sie stehen immer wieder vor dem römischen Tribunal und werden verhört. Gehört ihr auch zu diesen komischen Christen? Denkt nur einmal darüber nach, mit was für einem Druck, mit was für einer Angst sie zu kämpfen hatten. Und die Frage ist doch, was hilft mir in so einer Situation nicht aufzugeben, sondern entschlossen zu bleiben in meinem Glauben? Was könnte mich ermutigen? Was könnte meinem Glauben stärken, den Römern zu trotzen, dem Tod ins Angesicht zu sehen und zu bekennen, du kannst mir das Leben nehmen, aber ich werde Jesus Christus nicht verleugnen. Wie findet man eine solche Entschlossenheit im Glauben? Ich meine, heute sagen viele, dass sie Christen sind, aber ganz ehrlich, ich glaube, jeder von uns wäre versucht, wenn wir vor diesem römischen Richter stehen würden, dass wir uns denken würden, ja, in meinem Herzen bin ich Christ und ich folge Jesus, aber tot bin ich keinen Wert mehr, also werde ich hier vor Gericht einfach sagen, was sie hören werden und einfach sagen, Cäsar ist der Herr und dann anschließend zu Hause in meinem Kämmerlein wieder Jesus anbeten. Und das haben auch einige gemacht. Sie haben ihren Glauben verleugnet, um ihr Leben zu bewahren. Aber viele Christen damals starben als Märtyrer. Und wisst ihr, was das Wort Märtyrer eigentlich bedeutet? Es bedeutet Zeuge. Sie haben Zeugnis gegeben von der Realität der Auferstehung von Jesus Christus durch die Art, wie sie ihr Leben gelebt haben und keine Angst vor dem Tod hatten. Es gibt einen interessanten und sehr, sehr bekannten Briefwechsel von Plinius, einem römischen Statthalter, an Kaiser Trajan. Und dieses Dokument gehört zu den wichtigsten Quellen zum frühen Christentum. Plinius fragt an, wie er mit den Christen verfahren soll. Diese lästigen Christen, die scheinbar überall plötzlich auftraten. Ob allein die Tatsache, Christ zu sein, Anlass zur Verfolgung sein sollte? Es waren nämlich bei ihm eine Menge anonymer Anzeigen eingegangen. Und wir lesen Folgendes. Ich habe es mir zur Regel gemacht, Herr, alles, worüber ich im Zweifel bin, dir vorzutragen. Wer könnte denn besser mein Zaudern lenken oder meine Unwissenheit belehren? Das ist so ein Schleimer gewesen. Gerichtsverhandlungen gegen Christen habe ich noch nie beigewohnt. Deshalb weiß ich nicht, was und wie weit man zur Strafe oder zur Untersuchung pflegt. Mir wurde eine anonyme Klageschrift mit zahlreichen Namen eingereicht. Was war passiert? Es waren Anklagen reingekommen von Menschen, die Christen beobachtet hatten, wie sie ihren Glauben lebten und hatten das zur Anzeige gebracht. Stell dir vor, dein Nachbar, dein Arbeitskollege, dein Studienkamerad, vielleicht ein Verwandter beobachtet dich heimlich und zeigt dich dann anonym an, dass du Christ bist. Also kommen diese Christen vor Gericht. Das ist die Realität vom Buch der Offenbarung im ersten Jahrhundert. Und die Anklagen waren so viel, dass Plinius nicht mehr weiß, was er jetzt damit machen soll. Also schreibt er, vorerst habe ich bei denen, die bei mir als Christen angezeigt wurden, folgendes Verfahren angewandt. Ich habe sie gefragt, ob sie Christen seien. Wer gestand, den habe ich unter Androhung der Todesstrafe ein zweites und drittes Mal gefragt. Blieb er dabei, ließ ich ihn abführen und verurteilen. Denn mochten sie vorbringen, was sie wollten, Eigensinn und unbeugsame Halsstarrigkeit, glaubte ich, auf jeden Fall bestrafen zu müssen. Diejenigen, die leugneten, Christen zu sein oder gewesen zu sein, glaubte ich freilassen zu müssen, da sie nach einer von mir vorgesprochenen Formel unsere Götter anriefen und vor deinem Bilde, das ich zu diesem Zweck zusammen mit den Statuen der Götter hatte bringen lassen, mit Weihrauch und Wein opferten. Außerdem Christus fluchten, lauter Dinge, zu denen wirkliche Christen sich angeblich nicht zwingen lassen. Sie versicherten jedoch, ihre ganze Schuld oder ihr ganzer Irrtum habe darin bestanden, dass sie sich an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang zu versammeln pflegten, Christus als ihren Gott einem Wechselgesang zu singen und sich durch Eid nicht etwa zu irgendwelchen Verbrechen zu verpflichten, sondern keinen Diebstahl, Raubüberfälle oder Ehebruch zu begehen, ein gegebenes Wort nicht zu brechen, eine angemahnte Schuld nicht abzuleugnen. Also ihr Fehler war, dass sie sich nicht der Kultur anpassen wollten. ihr dummen Christen, macht einfach das, was alle anderen auch machen. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Umfeld. Nur weil du nicht alles mitmachst, was alle anderen machen, nennt man dich Spaßbremse. Verklemmt, intolerant, Versager und du fühlst dich ausgegrenzt. Aber wir haben es heute noch gut in unserer Gesellschaft. Die Realität des ersten Jahrhunderts war als Konsequenz für deinen Glauben die Todesstrafe. Wie wärst du damit umgegangen? Was für einen Rat hättest du deinem Partner oder deinen Kindern mit auf den Weg gegeben in den Gerichtssaal? Vielleicht mach einfach, was sie wollen. Gott wird dir schon vergeben. Einige haben das auch gemacht. Andere haben sich vor den römischen Richter gestellt und mutig bekannt. Ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, aber ich werde meinen Herrn Jesus Christus nicht verleugnen. Was kann jemandem solch ein Rückgrat geben? Was kann jemandem so eine innere Stärke, solch einen starken Glauben geben? Ich glaube, wir finden die Antwort im Buch der Offenbarung. Woher sollten die ersten Christen, die noch keine Ahnung hatten, was passieren würde, die noch eine kleine Anzahl waren im Vergleich zum mächtigen römischen Reich der damaligen Zeit, woher konnten sie wissen, was Gott im Laufe der Geschichte alles tun würde? Sie waren nichts im Vergleich zum römischen Reich. Aber nur knapp 200 Jahre später fing alles an, sich zu verändern, sodass sogar der römische Herrscher Konstantin der Große Jesus als Herrn aufnahm und bekannte. Und das römische Reich würde schon nach einigen Jahrhunderten später komplett zerfallen sein und nichts mehr davon übrig bleiben als nur Ruin. Aber die Kirche von Jesus Christus wurde immer größer und stärker und lebendiger als jemals zuvor überall auf der Welt. Wo hätten sie das wissen sollen? Was hätte ihnen diesen Mut geben können? Und deswegen schrieb Johannes diesen Brief der Offenbarung, denn er wollte, dass sie verstehen, dass mehr passiert, als dass sie mit ihrem natürlichen Auge sehen können. Es gibt einen Kampf, der herrscht, aber der Sieg wurde vor bereits 2000 Jahren gewonnen. Johannes hebt sozusagen den Schleier von der Realität, der übernatürlichen Realität und lässt uns hinter den Vorhang schauen, dass wir Dinge sehen, die wir vielleicht noch nicht verstehen. Und Johannes würde uns sagen wollen, ich werde es versuchen zu erklären mit Bildern und vielleicht komischen Wörtern, um euch wach zu rütteln, um euren Glauben zu stärken. Und ich möchte euch einen Auszug vorlesen von einer dieser vielen Visionen von Johannes, die er über Jesus hatte, in dem Buch der Offenbarung. Und ich lese Offenbarung 1, Vers 12 bis 18. Das ist eine Beschreibung von Jesus Christus. Und wenn du möchtest, kannst du gerne die Augen schließen, um es dir besser vorzustellen. Sieh Jesus, spür seine Gegenwart. Das Buch der Offenbarung sollte erlebt werden. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn, Jesus. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee. Und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz. Und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Er hielt 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße, aber er legte seine rechte Hand auf mich. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Die Bedeutung dieses letzten Satzes ist wichtig. Er sagt, ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Wenn du eine Hausbesichtigung machst, um ein Haus zu kaufen, dann schließt der Immobilienmakler dir die Tür auf und lässt dich reingehen und zeigt dir die verschiedenen Räume, aber du bekommst die Schlüssel des Hauses erst, nachdem du das Haus gekauft hast, erst nachdem es dir gehört. Was Jesus hier also sagt, ist über den Tod und das Totenreich. Ihr gehört mir. Ich habe euch gekauft. Ihr habt keine Kraft mehr über irgendjemanden, der zu mir gehört. Denn ich bin ans Kreuz gegangen, um aus Liebe für die Schuld von jedem einzelnen Menschen zu sterben. Und ich bin wieder auferstanden, habe den Tod besiegt. Und weil ich lebe, wird jeder, der mir nachfolgt, leben, selbst wenn er physisch stirbt. Deswegen können wir Christen voller Mut in die Zukunft schauen und brauchen keine Angst vor dem Tod zu haben. Wir werden eine unaufhaltbare Kraft. Und jetzt stell dir noch einmal die ersten Christen vor, wie sie vor Plinius standen und er sie mit dem Tod bedrohte. Sie konnten voller Kühnheit bekennen: Du kannst uns ruhig unser Leben nehmen, aber wir haben keine Angst vor dem Tod, denn wir wissen, dass wir bei Jesus sein werden. Denn ich weiß, zu wem ich gehöre und bei wem ich meine Ewigkeit verbringen werde. Wenn wir das verinnerlichen, dann werden wir innerlich stark und haben einen festen Glauben. Wir werden eine furchtlose Kirche. Und darum ging es Johannes mit dem Buch der Offenbarung, uns zu ermutigen und uns daran zu erinnern, wem wir eigentlich wirklich dienen. Jesus Christus, König der Könige, Herr der Herren. Und die einzige angemessene Reaktion auf diese Wahrheit ist, auf unsere Knie zu gehen und zu bekennen: Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein König. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Die Offenbarung ruft uns auf zur Anbetung Gottes, unserem liebenden Vater. Die Offenbarung erinnert uns daran, wie sehr uns Jesus Christus geliebt hat und was er für uns getan hat. Und sie erinnert uns daran, wem wir dienen, zu welchem Königreich wir gehören. Denn manchmal verlieren wir uns im Alltäglichen. Ja, diese Dinge sind wichtig und wir sollten sie nicht außer Acht lassen, aber das Leben besteht mehr als aus Essen und Trinken und Arbeit. Gott möchte seine Geschichte mit dir und mit mir schreiben. Lass uns beten.